zum Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die ersten beiden Teile waren in der zweiten Maihälfte und der dritte Teil musste aus Gesundheitsgründen, sage ich mal so, abgesagt werden, ganz kurzfristig. Und wir haben gesagt, das hatte ich dann mit Roland abgesprochen, dass wir morgen den dritten Teil machen. Und dann war auch Teil der Absprache, dass ich heute Morgen eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Punkte der ersten beiden Teile mache. Und da hat Roland mich gebeten, schon mal so einen Ausblick auf morgen. So, das ist natürlich jetzt, Roland hat insgesamt, ich weiß nicht, 3 Stunden gesprochen in diesen Seminaren oder noch mehr. Das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, aber ich denke, es geht, weil es gibt zentrale Aussagen und die sind wichtig. Und die möchte ich jetzt einfach nochmal skizzieren. Ich habe dazu auch ein Skript gemacht. Also wenn das mal jemand so von der Lehre her nacharbeiten möchte, der kann sich bei mir melden. Ich habe da die wesentlichen Aussagen und die wesentlichen Bibelstellen mit drin, also in 3 Teilen. Und ich kann euch das dann gerne geben zum Nacharbeiten, einfach damit sich das von der Lehre her auch verfestigt. Das ist manchmal ganz wichtig, das ist so meine eigene Erfahrung, dass man eine Lehre, die man hört, durchaus mal nacharbeiten soll, damit sie sich verfestigt im Herzen. Das habe ich als ganz junger Christ in jedem Gottesdienst gemacht, nach jedem Gottesdienst, und davon habe ich sehr profitiert, weil einfach die Dinge sich gesetzt haben, verdaut wurden, gekaut wurden und so weiter. Und das würde ich euch grundsätzlich empfehlen, aber ich habe dazu jetzt für dieses Seminar habe ich auch ein Skript angefertigt. Wer das will, der kann es gerne von mir bekommen. Wir hatten im ersten Teil, da hat der Roland 4 Punkte gehabt. Die Verheißung, das Versprechen Gottes, den Heiligen Geist zu geben, war ein Punkt. Dann der Geist der Kindschaft, abgegrenzt zur Geistestaufe, also die Wiedergeburt, abgegrenzt zur Geistestaufe. Und dann die Aussage, dass wir das von Jesus bekommen, dass er es letztendlich ermöglicht hat. Und als 4. Punkt, dass diese Gabe, dieses Geschenk Gottes für jeden von uns gedacht ist. Das waren die 4 wesentlichen Punkte. Und Roland hat da recht ausführlich dann zum Teil dann auch mit Schwerpunkten gesprochen. Ich werde jetzt das, so wie er das gemacht hat, auch nochmal wiedergeben in kurzen zentralen Aussagen. Also grundsätzlich ist es so, der Geist Gottes ist von vorne bis hinten in der Bibel zu finden. Im 1. Kapitel, direkt im 2. Vers steht, der Geist schwebte über den Wassern. Und zum Schluss der Bibel, da finden wir das in der Offenbarung, da sagt der Geist zusammen mit der Braut, ne, wer da will, der komm und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da komme herzu. Also er ist durchgängig präsent und immer wieder wird er erwähnt und immer wieder ist er zentrale auch Figur des Handeln Gottes. Zentrale Person, Figur will ich mal nicht sagen. Kommen wir zu dem Punkt Verheißung der Ausgießung. Als Jesus auferstanden war, begegnet er den Jüngern. Das lesen wir einmal im Lukas-Evangelium und dann auch ganz zu Anfang der Apostelgeschichte. Und er sagt ihnen in beiden Stellen, dass der Geist kommen würde, dass die Verheißung des Vaters kommen würde, das, was der Vater verheißen hat, was er, Jesus selber, auch nochmal angekündigt hatte. Das können wir im Johannes-Evangelium nachlesen. Und er sagte, wartet, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt. Und er sagt das in Apostelgeschichte, wenn wir das da nachlesen, im Kapitel 1, ist es eigentlich recht deutlich. Er sagt, wartet so lange, bis die Verheißung kommt, bis ihr Kraft bekommt aus der Höhe und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Es geht also bei der Ausgießung des Geistes um die Befähigung, um eine Kraftausstattung, das Werk Gottes überhaupt tun zu können, sein Diener zu sein. Und das werde ich gleich auch nochmal abgrenzen zu dem, was, hatte ich ja gesagt gerade, was die Wiedergeburt meint. Und der Paulus beschreibt das selber so im 1. Korintherbrief, dass ihm das ganz wichtig ist. Und er sagt immer wieder, dass das, was wir für Gott tun, nicht in eigener Kraft geschieht und dass es ihm sogar wichtig war, sich als Mensch, als Person, als handelnde Person zurückzunehmen, um halt einen Raum zu bieten, dass sichtbar wird, dass Gottes Geist wirkt. Dass Gottes Handeln in Erweisung von Kraft sichtbar wird. Das schreibt er so, Roland hat der 1. Korinther 2,4 angeführt, da könnt ihr das nachlesen, da steht, das Wort besteht in Kraft und Beweisführung. Wenn ihr das mal nachlest, da schreibt der Paulus den Korinthern so, ich bin zu euch gekommen, ich habe mich entschieden, nur Jesus nach vorne zu bringen. Nicht ich als Person mit Weisheit und tollen Sprüchen und tollen Erkenntnissen will vorne stehen, sondern es ist mir wichtig, zurückzutreten. Ich habe mich dazu entschieden, nur Jesus nach vorne zu bringen in meiner Verkündigung und darauf zu warten, so übersetze ich mir das, dass der Geist Gottes die Beweise und die Kraft sichtbar wird. Dass der Geist Gottes dadurch sichtbar wird. Das war ihm wichtig. Er wollte zurücktreten. Und er sagt das auch nochmal an der anderen Biberstelle, als es darum ging, jemanden zu ermahnen. Wenn ich dann zu euch komme, da geht es dann nicht mehr um Worte, sondern dann werden wir sehen, wo die Kraft ist. Nämlich die Kraft Gottes. Es geht darum, dem Geist Raum zu geben, dass er sich verherrlichen kann und dass er Gott verherrlicht. Und das Schöne dabei ist, dass wenn wir das erleben, wenn wir zurücktreten, so wie Paulus das sagt, ich war bei euch mit Furcht und mit Zittern, in Schwachheit. Wenn wir das erleben, wenn wir im Vertrauen auf Gott tätig werden und wissen, ich habe seinen Geist empfangen, und wir erleben das dann, dass tatsächlich, dass der Geist unter uns wirkt, dann bringt uns das auch in eine Position. Also zum einen schenkt uns das Erkenntnis, dass Gott wirklich da ist und handelt, dass ich es nicht machen muss. Das entspannt mich einerseits, aber es bringt mir auch wirklich eine ganz demütige Haltung vor diesem großen Gott. Weil ich anerkennen muss, ich kann es nicht und ich bin es nicht, aber es ist Gott, der jetzt hier handelt, der was passieren lässt. Als Handelnder führt ihr das vor Augen, er ist wirklich da. Und ich bin abhängig von ihm. Und das führt dich in deiner Beziehung zu Gott natürlich auch deutlich weiter. Wenn du erlebst, dass du jemand bist, dem Gott seinen Geist anvertraut und dem er Werke anvertraut, gestiftet durch seinen Geist. Diese Dinge hatte Roland so eingangs erklärt und gesagt, dass halt... worum es geht, dass Jesus sagt, wartet darauf und empfangt es. Und dann habt ihr die Kraft, Diener in seinem Reich zu sein, Zeugen zu sein. Und er grenzte das dann ab, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Wiedergeburt, und hat das nochmal so deutlich beschrieben. Und das möchte ich jetzt auch nochmal machen, weil das manchmal so vom Denken her auch nicht einfach ist, abzugrenzen. Und sich da in der Christenheit ja nur noch wirklich unterschiedliche Sichtweisen entwickelt haben. Die Wiedergeburt, also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist nicht die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, das, was im Johannesevangelium Kapitel 3 beschrieben ist, wo Jesus das zu dem Nikodemus sagt, du musst aus Wasser und aus Geist wiedergeboren werden. Da habe ich vor einiger Zeit auch mal drüber gepredigt. Das meint, das ist der Moment, wenn sich ein Mensch für Jesus öffnet, ihn erkennt, anerkennt, dass er Sünder ist, umkehrt zu Jesus und sagt, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, Buße tut und sagt, ich will umkehren von meinem Weg, vergib mir meine Sünden. Dieser ganze Weg ist schon ein Wirken des Geistes, ein Offenbaren Jesu im Herzen eines Menschen. Und wenn ein Mensch dann darauf reagiert und sagt, ja, das will ich haben, ich erkenne dich an, dann geschieht etwas, was wir nicht sehen können, aber was ein Mensch in sich erlebt, dass er neu geboren wird für diese Beziehung zu Gott. Eine Beziehung wird gestiftet durch den Heiligen Geist. Und der tote Geist, der durch die Sünde tote Geist, was wir schon im ersten Buch Mose lesen, wird mit neuem Leben erfüllt. Und die Bibel spricht auch davon, dass dieses Wirken ein Versiegeln darstellt. Das lesen wir im Epheser Kapitel 1. Dass der Heilige Geist unseren Geist versiegelt. Und das ist so ein Zeichen dafür, wir werden Eigentum Gottes. Wir gehören zu ihm. Das ist das Unterpfand des Geistes. Gott gibt seinen lebensspendenden Geist in uns hinein, damit unser Geist zu Leben gewirkt wird, zu Leben kommt, zu neuem Leben kommt. Und er sagt, du bist mein, reingewaschen durch das Blut Christi. Deine Sünden sind dir vergeben. Neues Leben hast du. Gerechtigkeit spreche ich dir zu in Jesu Namen. Du bist heilig in meinen Augen. Das ist die Wiedergeburt. Was ganz Persönliches. Und dann als nächster Schritt auf dem Weg mit Jesus, da kommt das, was Jesus sagt, wer gläubig geworden ist, der lasse sich taufen. Und häufig ist es so, dass wenn dann die Taufe geschehen ist, dass dann das Gebet kommt um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um die Kraftausrüstung. Wartet, bis ihr Kraft habt. Oft ist es so, dann sind wir voller Power und dann wollen wir losrennen. Aber Jesus sagt, ja, das ist alles toll, aber damit du meine Werke wirken kannst, brauchst du meinen Geist, meine Kraftausrüstung, Dynamis. Das brauchst du. Und das stülpe ich dir nicht einfach über, sondern du musst es begehren. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Du musst es wollen. Das ist die Abgrenzung zwischen Wiedergeburt und Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe. Und Roland hatte einige Beispiele dazu, ne? So, die das so ein bisschen verdeutlicht haben. Apostelgeschichte 2, da wo das Pfingstwunder stattfindet. Ja, da sind dann etliche, die hören dem Petrus zu, was sollen wir tun? Und dann sagt er als erstes, tut Buße, wendet euch Jesus zu. Tut Buße, kehrt um von eurem alten Lebensweg zu einem neuen Lebensweg hin zu Jesus. Lasst euch taufen, das ist der zweite Schritt. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wieder dieser Dreischritt. In der Apostelgeschichte 19, 2, da gibt es eine Geschichte, wo der Paulus nach Ephesus kommt und da steht, er trifft einige Jünger an. Und dann unterhält er sich mit ihnen und fragt, habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Ja, da haben wir ja noch nie was von gehört. Heiliger Geist, kannten die nicht. Dann bohrt er weiter, worauf seid ihr denn getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes. Und dann erklärt er ihn, Johannes hat getauft zur Buße. Und das ist eine andere Taufe und er hat aber auch schon darauf hingewiesen, der nach mir kommt, der tauft mit Heiligen Geist. Und dann lassen sich diese Männer, diese Jünger, nochmal taufen auf den Namen Jesus und danach steht da, empfangen sie den Heiligen Geist. Paulus betet für sie und sie empfangen den Heiligen Geist und sprechen in Zungen. So gibt es einige Bibelstellen, die der Roland auch gesagt hat. Vielleicht noch eine, um auch mal so zu zeigen, dass das nicht ein Muss ist, eine Methode, sondern Gott ist souverän. Er handelt, wie er will. Es gibt diese Geschichte von Petrus, wo er dann eine Engelsvision hat und der Engel sagt, pass mal auf, da ist einer da und da. Das ist die Geschichte von dem Cornelius. Da geh mal dahin. Engel werden zu dir kommen und geh mal dahin. Und tatsächlich, es kommen da Leute, Engel, und die führen ihn dann dahin. Und, vielleicht schmeiße ich jetzt was durcheinander, aber ist auch egal. Auf jeden Fall kommt er bei Cornelius an und da wartet eine ganze große Schar von Leuten. Und alles Heiden. Tja, so ein Mist. Aber er sagt, okay, wenn der Herr das so will, der hat mich hierher geführt, dann will ich ihm das auch verkündigen. Und er verkündigt ihm das Evangelium in kurzen, knappen Worten. Und wie er endet mit seinen Ausführungen, fällt der Heilige Geist auf die gesamte Anwesenden, auf die gesamten Leute. Und sie sprechen in Zungen. Und dann sagt er, ja, wenn Gott den Heiden die Gabe des Geistes gibt, wieso sollte ich ihnen dann die Taufe verwehren? Ja? Gott hat zwar den dritten Schritt vor dem zweiten gemacht, das ist seine Entscheidung, aber die Taufe, die wollen wir dann noch hinterherziehen. So ist das ein Beispiel dafür, dass es aber losgelöste Dinge sind. Die Wiedergeburt, das Glauben an Jesus und wiedergeboren werden durch den Geist Gottes und die Ausrüstung mit Kraft, sein Werk zu tun. Und so ist es auch immer eine Gabe, die Jesus veranlasst. Wir lesen das im Johannes Kapitel 14, 26. Vielleicht lese ich das mal vor. Jesus sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus schickt den Heiligen Geist. In seinem Namen geschieht das. Wenn wir uns ausstrecken nach seinem Geist, dann ist es sein Geist. Wenn wir den Geist empfangen, dann ist es der Wille Jesus. Wenn der Heilige Geist zu dir kommt und dich erfüllt und dich ausrüstet mit Kraft und Freude und dich verändert, dann ist das im Namen Jesu. Der Heilige Geist ist für uns. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 39. Wenn man das mal liest, das überliest man so schnell. Aber der Petrus, der sagt auf die Frage, was sollen wir tun, diesen Satz mit der Buße, den ich gerade schon zitiert habe. Und dann sagt er aber hinterher, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, das Versprechen Gottes, das Versprechen Jesu. Euch, die hier anwesend seid, das hat er damals zu den Leuten gesagt, und euren Kindern gilt das auch. Und die, die fern sind, die jetzt gar nicht bei uns in Betracht sind, denen gilt das auch. Die Gott, unser Herr, herbeirufen wird. Und das ist nicht eingegrenzt da auf irgendwas. Das gilt den Menschen, die sich Jesus zuwenden. Der Heilige Geist ist für die Kinder Gottes da. Nicht eingegrenzt. Und im zweiten Teil, im zweiten Seminarteil, hat Roland dann so einen Schwerpunkt gelegt auf die Grundhaltung oder das, was so uns bewegen soll. Welche Haltungen wir haben sollen. Und da möchte ich jetzt auch kurz drüber sprechen. So, was wichtig ist, ist so, mit welcher Haltung gehen wir auf Gott zu und wollen wir den Geist empfangen? Ist uns das wichtig oder ist es uns nicht wichtig? Haben wir eine Erkenntnis dazu oder ist uns das egal? Was treibt uns? Und der Paulus schreibt den Korinthern, strebt nach der Liebe. Das steht im Kapitel 14, Vers 1. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und dieses bemüht euch, das ist im Griechischen das Wort Zelotes. Zelotes. Es gab unter den Israeliten eine sektiererische Ausrichtung, die Zeloten, das waren die Eiferer, die wollten Umsturz mit Gewalt notfalls, aber die wollten ihre Ziele erreichen, die eiferten für das Kommen des Messias und die Aufrichtung eines neuen Staates und die Befreiung von den Römern, die Eiferer. Das ist der gleiche Wortstand. Und hier heißt, eifert darum, Seid dahinterher. Strebt danach, den Geist Gottes zu empfangen. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Rückt es in den Fokus eurer Herzen. Aus dem Verstehen heraus, ich kann es nicht alleine. Ich brauche den Geist Gottes, um das zu tun, was Gott mir geben möchte. Was er mich tun lassen möchte. Es gibt eine Bibelstelle, die bete ich oft. Lass mich wandeln in den Werken, die du für mich vorbereitet hast. Das ist ein sehr häufiges Gebet bei mir, dass ich nicht eigene Dinge tue, sondern das, was Gott für mich vorbereitet hat. Er hat Dinge für mich und für dich vorbereitet, die du tun kannst, wo er sagt, du, das vertraue ich dir an und ich möchte dir da Freude drin geben. Aber um diese Dinge zu tun, brauchst du seine Kraft. Es geht nicht in unserer begrenzten menschlichen Kraft, damit wir uns auch nicht Ehre anstecken, sondern alle Ehre gebührt unserem Herrn. Die zweite Stelle, die dazu passt, ist aus 1. Thessaloniker 5. Den Geist dämpft nicht. Weissagung verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. So, und das fand ich sehr schön, was Roland dazu gesagt hat. Den Geist dämpft nicht. Verachtet das nicht. Man kann den Geist dämpfen. Man kann ihn unterdrücken. Man kann ihn auch links liegen lassen. Diese Gabe Gottes, das, was Gott uns geben möchte, wie er uns ausrüsten möchte, was uns aber auch Freude bringt, können wir missachten. Wir können es links liegen lassen und dann werden wir also aber auch nicht in diese Fülle der Gaben kommen, die er für uns bereithält. Das ist wie ein Geschenk. Roland brachte dieses Beispiel da, wie ein Geschenk, ein Weihnachtsgeschenk oder was weiß ich, das ich liegen lasse und nicht auspacke. Und denke, es geht ohne. Ich finde das so schön, Gott könnte uns das ja einfach alles überstülpen, aber er tut es nicht. Er respektiert uns, so wie wir sind. Und wenn er sieht in unseren Herzen, wir wollen es nicht, dann werden wir es auch nicht empfangen. Aber das Schöne ist, Gott ist in der Lage, uns das Wollen zu schenken, wie auch das Vollbringen. In allem können wir uns vertrauensvoll an ihn wenden. Und wenn ich merke, da fehlt mir noch was, dann kann ich darum beten und sagen, Herr, schenk mir dieses Verlangen nach deinem Geist. Im 1. Korinther 14, Vers 12 steht, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde auferbaut und alles reichlich habt. Das ist der nächste Punkt, so in dem, wie gehe ich damit um, mit dem Geist? Ist das für mich ein Kick-Erlebnis, damit ich ein tolles Gefühl habe? Nein, Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, diese Kraft dient zur Erbauung, das, was der Geist in uns wirkt, zur Erbauung der Gemeinde, zum Bauen des Reiches Gottes. Es hat einen Sinn und einen Zweck, Gott zu verherrlichen. Wir werden ein Werkzeug in der Hand Gottes. Ja, soll sich jetzt nicht entmutigend anhören. Gott tut große Dinge durch uns und vertraut uns sehr viel an. Ja. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Da kommt dieses Wort, was in der ersten Bibelstelle auch stand. Der Geist ist uns gegeben, um einander zu dienen. Und wenn wir den Geist empfangen und empfangen haben, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir verantwortungsvoller mit umgehen. Die Korinther, das ist so das klassische Beispiel für Unordnung. Die haben einfach drauf losgemacht, so in den Gaben, die Gaben einfach ausgelebt, sage ich mal. Und da war eine Unordnung in der Gemeinde. Und das ist nicht gut. Und da sagt Paulus an einer Stelle, der Geist ist dem Propheten untertan. Das heißt also, wenn ich hier heute Morgen was empfangen habe, was ich auf dem Herzen habe, dann kann ich das lenken, wann ich denn was sage. Und mir überlegen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dass alles in eine Ordnung kommt. Und so sind alle Gaben, die mir Gott anvertraut, auch in meine Verantwortung mitgegeben. Und das Wirken des Geistes, wenn ich merke, der Geist möchte was von uns, heißt das nicht, dass ich dem jetzt einfach irgendwo ausgeliefert bin und sofort losradeln muss oder irgendwas machen muss. Nein, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Und wir dürfen Fehler machen. Und das finde ich so schön, wenn diese ganze Dinge, wenn der Geist unter uns wirkt, dann ist es wichtig, das fällt für mich auch unter diesen Begriff, dämpft den Geist nicht, dass wir einander Raum geben, unsere Gaben zu entdecken, die Gaben zu testen, aber alles muss geprüft werden. Es ist nie einer fertig, wenn er den Geist empfängt. Heute Morgen haben wir eine Premiere gehabt. Ja? Und ich sehe da Dinge, wo ich sage, das hat der Geist gegeben. Das ist, ja, das ist schön. Aber ich weiß auch, es ist ein Weg erforderlich, ein sich üben, ein lernen und. So, und ich bin fest davon überzeugt, wenn ihr in dieser Konstellation bleibt, jeder Einzelne, auch wenn sich die Konstellation womöglich mal verändert, ihr werdet darin wachsen. Und so muss es auch sein. Wir müssen Raum geben und es dürfen auch mal Dinge daneben gehen. Und es dürfen auch Dinge falsch sein. Aber dann sagt Petrus, prüft alles und das Gute behaltet. Schaut nicht, so wie das bei uns ist, immer auf das Schlechte, auf das, was daneben geht, sondern schaut darauf, was hat der Herr hier gegeben? Was ist gut daran? Ich erinnere mich an eine Zeit in einer Gemeinde, in der die Predigten manchmal sehr langsam waren und auch nicht immer sehr spannend, dass ich aber oft gesagt habe, ich nehme aber jedes Mal was mit. Und das haben wir auch unseren Kindern gesagt. So. Und ich, das ist auch so, wenn ich was empfangen möchte und jemand dient, das ist vielleicht nicht perfekt oder so, aber das, was Gott geben will, das kann ich doch nehmen. Ja. Erste Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Kraft. Hatte ich gerade schon mal. Und da war so die Aussage, und das fand ich auch sehr schön, nicht unsere Worte. Wir können von Gott erwarten, dass er sein Teil in Macht und Fülle, seine Wirkung hinzugibt. Das können wir erwarten. Das Wort Gottes, wenn es nur ein Wort wäre, ja, dann wäre es leblos, womöglich. Aber in diesem Wort ist Kraft. Und Roland hatte dieses Beispiel aus Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Aber dahinter steht schon das kraftvolle Wirken seines Geistes. Da ist jemand mit der Offenbarung Jesu konfrontiert, wie ich das vorhin beschrieben habe. Da ist jemand zur Umkehr gekommen und hat Buße getan. Da hat jemand die Wiedergeburt erlebt. Alles das ist Wirken und Kraftauswirkung des Geistes Gottes dann in diesem Moment. Gott vertraut uns seinen Geist an. Es ist sein Weg mit uns. Seine Entscheidung, sich auf uns als schwache Menschen einzulassen und uns das anzuvertrauen. So, und jetzt möchte ich noch einen Moment Zeit nehmen und auf das schauen, was morgen kommt. Morgen werden wir uns Zeit nehmen, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten. Und das ist, denke ich, für alle da. Es ist gut für diejenigen, die es schon mal gemacht haben, die es erlebt haben, das neu zu tun, weil uns einfach der Epheserbrief sagt, das schreibt der Paulus, dass wir immer wieder erfüllt werden sollen, tagtäglich. Lasst uns immer wieder erfüllt sein. Und morgen ist da eine Gelegenheit zu. Vielleicht ist irgendwo so ein Plätschern und so eine Alltäglichkeit hineingekommen. Und es ist eine gute Gelegenheit, sich neu nach dem Herrn auszurichten und zu sagen, gib mir bitte, erfülle mich neu, begegne mir neu in deiner Fülle. Und für die, die bisher so da das noch nicht hatten, ist morgen die erstmalige Gelegenheit, das wirklich unter Handauflegung zu tun. Und ich bin mir gewiss, da komme ich gleich hin, dass Gott seinen Geist geben wird. Er hat es verheißen. Ich weiß nicht, was wir erleben, wie sich das auswirken wird. Ob hier plötzlich alle anfangen, in Zungen zu sprechen oder hier ein Tumult ist oder irgendwie was, weiß ich nicht. Oder einfach große Freude und ein Jauchzen, das wäre wunderschön, wenn wir solche Dinge erleben würden, da würde ich mich freuen, so als Zeichen der Gegenwart Gottes. Aber es gibt auch die Beispiele in der Bibel, wo da nur steht, empfing den Heiligen Geist, aber da ist nicht beschrieben, wie. Ja? Es ist auch ein Glauben, ein Annehmen. Und manche Dinge entwickeln sich dann erst später. So habe ich es persönlich erlebt. An dem Abend, an dem ich darum im Kreis der Geschwister gebetet habe, passierte nicht viel. Aber das kam. Und ich glaube, dass Gott seinen Geist geben wird. Da komme ich gleich noch zu. Wichtig ist so, und das sind so die Punkte, die morgen anstehen, auch von der Lehre her. Es ist angekündigt, dass der Heilige Geist kommt. Johannes, diese Bibelstelle habe ich gerade schon gesagt, sagte, nach mir kommt der, der mit Heiligen Geist taufen wird. Und das finde ich so ein schönes Bild. Das ist nicht nur mal eben tröpfchenweise, sondern schon die Verheißung aus dem Alten Testament in Joel. Da steht, ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Das ist ein wirklich wie aus dem Eimer kippen, in Fülle. Und dieses Taufen, das steht für mich, die haben das damals wirklich alle so verstanden, da wird nicht nur eine Handvoll Wasser gegossen, sondern die Menschen gingen ins Wasser, tauchten unter, voll umgeben, eingetaucht in die Gegenwart des Geistes. Das ist dieses Bild, das dahinter steht. Und das hat schon Johannes angekündigt. Jesus würde taufen. Voraussetzung dafür ist das Hören und das Glauben. Im Galater 3 steht, dass wir nur im Glauben von Gott empfangen können. Und im Römer 10 steht, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Es ist immer die Belehrung nötig. Deswegen reden wir seit einigen Monaten immer mal wieder über den Heiligen Geist. Und deswegen machen wir dieses Seminar, damit ein Verstehen da ist, eine Belehrung vom Wort Gottes her und dass aus diesem Wort in unseren Herzen Glaube entstehen kann. Das ist die Voraussetzung. Ohne Glauben können wir nicht empfangen. Ich muss glauben, dass Jesus da ist und dass er mir seinen Geist gibt, dass er das möchte. Ein weiterer Punkt ist Aufrichtigkeit. Petrus sagte, tut Buße. Das gehört mit dazu, dass wir umkehren und uns Jesus zuwenden und unsere Sünden bekennen. Uns begegnet der Heilige Geist. Gott schaut dabei in unsere Herzen und sieht auch unsere Haltungen. Ein schönes Beispiel, Negativbeispiel, von daher vielleicht nicht ganz so schön, aber es ist ein Negativbeispiel, das das erklärt, ist in Apostelgeschichte 9, meine ich, ist es. Nee, 8, wo da beschrieben wird, dass der, das war auch Paulus, unterwegs war oder Petrus, und die beteten um Erfüllung dann. Es kamen viele Leute zum Glauben, da war ein Zauberer dabei, Simon. Und auch der wurde gläubig und auch der ließ sich taufen. Und dann beteten die Brüder um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und da passierte was. Und dieser Zauberer, der eben Machtwirkung kannte, der war hin und weg und er sagte, gebt mir diese Macht, dass auch ich dann für die Leute um Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten kann. Dem ging es darum, wow, ich möchte diese Macht haben. Ich möchte verteilen können. Ich möchte gut dastehen und vielleicht dann auch so ein bisschen Ehre dafür kommen. So, und dann Petrus war das, der sagte ihm dann, du hast das falsche Herz. Du wirst nichts kriegen, gar nichts. Tu Buße. Und das hat der Simon nicht getan. Der hat gesagt, betet ihr für mich. Er hat aber keine Buße getan. Und er hat es nicht beschrieben, dass er den Geist Gottes empfangen hat. Also, es kommt schon auch auf unsere Haltung an. Möchte ich mich Gott hingeben? Möchte ich, so wie ich bin, sagen, ja, Herr, ich möchte dir dienen. Ich möchte, dass dein Name verherrlicht wird. Ich möchte auch dazu beitragen, dass dein Name geehrt wird und weitergetragen wird. Ich möchte ein Glied an deinem Leib sein. Gib mir die Kraft. Ja, aber wenn es andere Beweggründe, wenn du sagst, und dann bin ich der Mordsmolli hier. Gott schaut unsere Herzen an. Es ist Aufrichtigkeit nötig. Und in diesem Sinne dann natürlich auch Gehorsam. Und dann kommt das, was ich vorhin gesagt habe, Gott ist ein Gentleman. Er stülpt uns nicht einfach irgendetwas über, sondern wir sollen ihn bitten. Und Jesus sagt an einer Stelle, Lukas 11, Vers 13 und vorher die vorhergehenden Verse, können wir das nachlesen, dass wenn ihr, die ihr böse seid, und da hat er dann so Beispiele, warte mal, das schlage ich nochmal auf, Lukas 11. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn einen Stein gäbe, wenn er ihn um Brot bittet? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm statt des Fisches eine Schlange gäbe? Oder wenn er um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion dafür gäbe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen geben, die ihn bitten? Die ganz klare Aussage von Jesus, wenn ihr als Kinder Gottes den Vater um den Heiligen Geist bittet, gibt er euch nichts Böses. Geht er nicht hinterhältig mit euch um. Er gibt euch nichts Schlechtes. Er gibt euch das Gute. Er gibt euch seinen Geist. Uns, muss ich sagen. Gott hat Gutes im Sinn mit uns. Was wir machen müssen, ist bitten. Herr, gib mir. Und beten. Und so wie Jesus dann zu den Jüngern sagte, als er auferstanden war, da hauchte er sie an mit seinem Geist und er hauchte sie an und er sagte, empfangt Heiligen Geist. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht geforscht, welche Bedeutung das konkret hatte, wieso er das machte, aber das ist wichtig. Wir müssen empfangen, annehmen. Herr, ich bitte dich, und ich empfange von dir. Ich nehme an, dass du mir den Geist Gottes gibst. Ich erwarte das, weil du es gesagt hast. Das sind die Dinge, die so in unserem Herzen wichtig sind, wie wir uns zu Gott ausrichten. Vertrauensvoll wie ein Kind. Darauf vertrauend, dass er was Gutes gibt. Mit dem Vorsatz, ich möchte dir dienen, Herr. Und ich weiß, dass du den Geist für mich bereithältst. Ich weiß, dass ich dieses Dienen nicht in eigener Kraft kann, sondern nur, indem du mich dazu ausrüstest durch deinen Geist. Und dazu segne uns der Herr. Dazu segne uns der Herr immer wieder. Ich würde euch gerne mitgeben, vielleicht können wir das jetzt gleich noch kurz machen, ein kurzes Gebet sprechen für morgen. Aber das möchte ich euch auch ans Herz legen, dass wenn ihr morgen kommt oder vielleicht wenn ihr morgen nicht könnt, das aber gerne trotzdem möchtet, dann sprecht mich und Roland an, dass wir auch separat für euch beten. Das geht ja auch. Ja, aber morgen in dieser Veranstaltung beten wir für die, die das wollen. Und ich fände es schön, wenn ihr euch im Gebet ein Stück weit vorbereitet. Wenn ihr einfach sagt, Herr, ich möchte das morgen. So für euch ganz im Stillen heute oder so. Oder wenn ihr eine Gelegenheit habt. Vater, und ich danke dir für diese Gelegenheit, die du uns gibst. Auch, Herr, dass wir das so von der Lehre, dass Roland das so aufdröseln konnte, Herr. Ich danke dir dafür, dass du unter uns bist und dass du gerne gibst. Ich lege dir morgen diesen Abend hin und ich befehle uns alle in unsere Hände, Herr, dass du uns beschützt und bewahrst, Herr. Und ich bin gespannt darauf, was du tust unter uns, Herr, und in unseren Herzen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.